Aufnahme läuft. 1, 2, 3, los geht's. Herzlich willkommen bei Planvoll Neurotisch, einem Neuropodcast. Mein Name ist Lars Wojtecki. Mir gegenüber sitzt Martin Südmeier. Herzlich willkommen an Lande und an Martin. Wie geht's?
Ich sage auch herzlich willkommen. Mir geht's blendend. Ich bin ja auch der Meinung, dass 2023 ein tolles Jahr wird. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt und freue mich natürlich, heute wieder mit dir einen Neuro-Podcast aufnehmen zu können.
Einen klassischen, da freust du dich drauf. Ne? Du freust dich, dass wir dann in alter Zweierformation mal wieder ein bisschen in Ruhe sprechen können. Ne? Das ist auch mal wieder nach den Sonderfolgen mal eine normale Folge. Auch schön.
Gebe ich zu, habe ich ein bisschen vermisst. Wir hatten jetzt viele Externe sozusagen dabei, was war auch immer interessant und gut im Austausch, aber zu zweit zu plaudern ist auch sehr anregend.
Ja, was haben wir heute vor? Einiges, was wir heute bieten wollen. Wir meandern uns mal durch unsere Pläne. Aufhängen wollten wir nochmal ganz kurz, obwohl das schon viel durch die Medien gegangen ist, nochmal mit Bruce Willis. Wir hatten das ja schon mal Episode 3 oder so aufgenommen, als gesagt wurde, dass er eine Aphasie habe, also eine Störung der Sprache. Und wir hatten damals schon erläutert, dass wenn jemand eine Aphasie hat, die nicht schlagartig auftritt wie beim Schlaganfall, sondern sich langsam entwickelt, dass das eben auch bei demenziellen Syndromen, also Abbauprozessen im Gehirn stattfinden kann. Und tatsächlich war es die Pressemitteilung oder in den Medien, dass seine Familie erzählt hat, dass er eine frontotemporale Demenz hat, was wir ja schon, wo man keine Ferndiagnosen machen darf, so ein bisschen anklingen lassen hatten, dass das wahrscheinlich sein könnte. Und vielleicht greifen wir es nochmal auf, zu sagen, frontotemporale Demenz ist eine Erkrankung, wo im Gehirn Abbauprozesse stattfinden, bei der primärprogredienten Aphasie, also der Sprachstörung, die von Anfang an beginnt, ist das eine Unterform, aber das kann eben münden in eine Demenzform, bei der man nicht nur Gedächtnisverluste hat, sondern auch so Verhaltensauffälligkeiten entwickelt, ne? Aufbrausen, Charakter und solche Dinge. Scheint daher der Fall zu sein, Martin. Willst du mal sagen, was man noch für Demenzen unterscheiden kann, dass man das vielleicht nochmal abgrenzen kann, oder ist das jetzt zu stark abgefragt?
Ja, ich würde sagen, die häufigste Demenzform, hatten wir auch gesagt, ist ja die Alzheimer-Demenz, über die wir uns ja auch schon oft unterhalten haben, aber die Abgrenzung der frontotemporalen Demenzen sicherlich wichtig. Daher, wenn Hirnfunktionsstörungen im Sinne von insbesondere Kurzzeitgedächtnisstörungen und hier ja auch eine Sprachstörung auftreten, immer den Neurologen aufsuchen, bevor man sich in andere Hände begibt. Und mit Bruce Willis, das ist schon dramatisch. Ich meine, er hat ja wirklich nochmal viel mediale Aufmerksamkeit bekommen. Ja. Hier war ja gerade die Berlinale, wo wieder viele berühmte Schauspieler über den roten Teppich gelaufen sind, aber leider ohne Bruce Willis. Und auch die Prognosen, die man ihm ja gegeben hat, sind ja nicht besonders optimistisch.
Ja, ich wollte es auch deswegen nochmal aufgreifen, weil wir oft in der Behandlung von Demenzen, da wird immer gesagt, jemand hat Alzheimer. Das wird immer als Synonym mit Demenz benutzt. Aber Demenz heißt ja erstmal nur, dass Hirnstrukturen sich abbauen, dass kognitive Fähigkeiten, die man einmal gehabt hat, sich chronisch zurückbilden. Und die Alzheimer-Erkrankung, wo sich es im Wesentlichen aufs Gedächtnis fokussiert, ist eben eine Form, aber es gibt eben auch Demenzformen, die anders verlaufen können. Eben diese Form, wo es eben zu diesen Verhaltensauffälligkeiten kommt. Und da sind einige der Therapien, die bei uns ja auch angefragt werden, Neuromodulations-, medikamentöse Therapien und so weiter, eben nicht indiziert unbedingt. Und deswegen finde ich diesen tragischen Fall aus der Öffentlichkeit nochmal einen wichtigen Aufhänger zu erläutern und zu zeigen, dass es eben, dass Demenz nicht gleich Alzheimer ist, sondern dass das nur eine Form ist, aber es eben auch andere gibt. Das wollten wir nochmal aufgreifen. Ne?
Ja. Und man merkt ja auch, wie rasch es offenbar voranschreitet. Vor einem Jahr haben wir das erste Mal thematisiert und nun ist die Diagnose offenbar gestellt worden.
Ja. Aber das soll nicht unser Hauptthema sein, nur nochmal ein kurzer Aufhänger, um nochmal Bezug zu den alten Dingen machen, die wir schon mal angesprochen hatten. Jetzt wollen wir vielleicht mal was Persönliches erzählen. unser Erlebnis des Monats oder was uns besonders beeindruckt hat. Willst du anfangen oder soll ich anfangen?
Fang du mal an, Lars.
Ich soll anfangen. Ja, mein Erlebnis des Monats ist, ich habe einen Brief bekommen. Ich habe einen 34-seitigen Brief bekommen von einer Patientin, die handschriftlich ihre Symptome äußerte. Und das fand ich so bemerkenswert und so rührend einerseits, aber auch, finde ich, interessant mal zu berichten, weil wir hatten ja schon mal, was macht eigentlich ein Neurologe den ganzen Tag? Und im Wesentlichen versuchen wir durch ein Gespräch die Anamnese zu erörtern und rauszufinden, was jemand hat. Aber das ist mir jetzt auch noch nicht untergekommen, dass ich das so ausführlich dargestellt bekomme. Und ich habe dann gedacht, naja, wie will man das beantworten? Ich setze mich jetzt nicht hin und antworte auch handschriftlich, sondern habe die Dame eingeladen, zumindest die kam vielleicht aus weiter weg, Telefonkonsultationen bei mir zu machen. Aber die Dame wollte, dass ich schriftlich antworte. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich mich verhalten soll, Martin. Ich bleibe dabei, ich lade sie ein zum Gespräch. Und ich glaube, das muss man auch dann vielleicht sagen, das ist als Arzt, das können wir jetzt, glaube ich, nicht leisten, diese ausführliche Briefwechsel noch anzubieten. Oder bin ich da zu hart, Martin?
Mich wundert, dass sie dich nicht persönlich treffen wollte. Da musst du mal drüber nachdenken.
Ja.
Und 31 Seiten lang ist
34. Ich fand das wirklich 34. Also das ist einfach nochmal aus den Erlebnissen.
War das eine gebundene Ausgabe?
Fand ich, nein, das war einfach ein lose Brief und ich fand das wirklich reizend. Trotzdem muss man ja ein bisschen pragmatisch dann auch bleiben und schauen, welche Bedürfnisse man jetzt noch bedienen kann, welche nicht. Aber ich will irgendwie gebührend antworten, ohne dass ich da jetzt ein ganzes Tagesprogramm rausmachen muss. Das war ein kurzes Erlebnis, aber wenig inhaltlich. Sonst kann ich erzählen, dass ich letzte Woche in Wien war. Es gibt die European Academy of Neurology, Europäische Vereinigung der Neurologen. Da bin ich in einem Education Committee, wo wir uns getroffen haben und planen europaweit die Ausbildung der Neurologen ein bisschen zu harmonisieren. Das war ein schönes Erlebnis für mich, Wien im Sonnenschein und mit sehr vielen interessanten Leuten und auch auf dem Weg so ein bisschen die Kommunikation der Neurologie international aufzubauen, auch nach Nachwuchs Ausschau zu halten und so weiter. Das fand ich ein schönes Erlebnis in der letzten Woche. Jetzt erzähl du mal was. Ein paar inhaltliche Sachen kann ich auch noch erzählen, aber du hattest Sorgen, dass das zu viel ist. Deswegen stoppe ich jetzt hier mit meinen Erörterungen.
Gib uns noch ein paar inhaltliche. Nein, gib uns noch zwei, drei inhaltliche Einblicke zu deinem Ausflug nach Wien, denn sonst denken alle, du würdest da nur Ferien verbracht haben.
Nee, also das hat auch einen Effekt, mein Engagement in der European Academy of Neurology. Unter anderem sind wir hier in Kempten auch Zentrum für die Erhebung von Covid. Patienten gewesen in den letzten Jahren. Da gibt es ein Register, wo wir nachverfolgen wollen, wie entwickelt sich die Erkrankung, was macht so das Neuro-Covid und obwohl jetzt Corona abflacht, ist es ja doch wichtig, immer noch die Diskussion, gibt es Langzeiteffekte und so weiter. Und da hatten wir jetzt die erste Publikation, wo wir daran beteiligt waren, wo 1500 Fälle ausgewertet worden waren, die jetzt rausgekommen ist. Wo man gesehen hat, dass doch verschiedene Arten von neurologischen Manifestationen, neurologischen Symptomen durch die Covid-Infektion nochmal verschärft werden können. Aber es nicht unbedingt so sein muss, dass es jetzt einen klaren Phänotyp gibt, der sozusagen durch Covid ausgelöst wird, sondern da hat sich eher gezeigt, dass es sozusagen vorbestehende neurologische Symptome sich dadurch noch verschärfen können. Wie das im Langzeitverlauf jetzt aussieht, wird dann noch weiter untersucht. Wir erheben oder verfolgen unsere Patienten jetzt schon seit einem Jahr nach und da bin ich auch dann beteiligt als Zentrum in Kempten und da kann ich vielleicht in der Folge nochmal berichten und das ist vielleicht in dem Zusammenhang noch was Inhaltliches, was ich beisteuern kann. Jetzt schweige ich aber mit meinen Erlebnissen und jetzt erzähl du mal, was hast du denn in der Klinik erlebt, einen besonderen Fall? Du wolltest ja da was erzählen.
Das stimmt. Wir hatten in der vergangenen Woche einen Fall, den ich gerne berichten würde. Das war ein mittelalter Mann, also Ende der 40er Jahre. Und der kam zu uns, weil er relativ rasch einsetzend entwickelt hat, eine Koordinationsstörung beim Laufen. Der war wirklich schwerst betroffen. Er konnte dann, als er bei uns stationär aufgenommen wurde, kaum mehr selbst gehen, hatte eine erhebliche Sturzneigung. Zusätzlich stellte man fest, dass so sein Berührungsempfinden, sein Lagesinn deutlich eingeschränkt war an Füßen und an den Händen. Und wir ihn dann untersucht haben und festgestellt haben, dass er einen Vitamin B12-Mangel hat und einhergehend damit einen sehr langstreckigen Veränderung im Bereich des Halsmarks, und zwar im Sinne einer Auflösung der dort stattfindenden weiterleitenden Bahnen für die Sensibilität im Sinne einer sogenannten funikulären Myelose. Das konnten wir dann sehr eindrücklich im MRT zeigen. So ausgeprägt hatte ich den Befund noch nie gesehen vorher. Der hat auch einen erheblichen Vitamin B12-Mangel. Und die Ursache bei ihm war tatsächlich ein langjähriger Alkoholmissbrauch. Und
B12, ja.
Und wir haben ihn dann behandelt entsprechend, indem wir das Vitamin B12 substituiert haben, ja. Und ihm das als Depotpräparat verabreicht haben. Und er hat dann auch relativ rasch schon eine leichte Besserung innerhalb von wenigen Tagen erfahren und ist jetzt in eine Rehabilitationsklinik gegangen.
Hatte der auch einen B1-Mangel? Oder?
Nee, nur einen reinen Vitamin B12-Mangel.
Ja.
Und bei einer entsprechenden Vorschädigung der Leber. Und das ist eben ein Erkrankungsbild, was ja bei Alkoholmissbrauch tatsächlich auftreten kann, aber auch bei Resorptionsstörungen im Magen-Darm-Bereich. Normalerweise nehmen wir genug Vitamin B12 auf. Das ist ja kein alltägliches Phänomen.
Man ernährt sich streng vegan, dann muss man ein bisschen darauf achten, dass man es gegebenenfalls substituieren muss, ne? Weil es ja an Milch- und Fleischprodukte gebunden ist. Ne?
Ja, Meeresfrüchte auch, da ist besonders viel Vitamin B12 drin. Rein vegane Ernährung ist tatsächlich so, dass man den Vitamin B12-Spiegel zumindest kontrollieren sollte oder eben tatsächlich substituieren sollte. Und bei diesem Patienten lag eben eine andere Grunderkrankung vor. Und das war eindeutig, insbesondere dieses MRT-Bild, wie wirklich das gesamte Myelon, also die gesamte das Halsmark durchsetzt war mit diesen Veränderungen. Und wir wissen ja auch, dass es rückläufig ist, indem man es frühzeitig entdeckt und entsprechend Vitamin B12 substituiert. Mhm. Und wenn man das nicht macht, kann das ja auch tatsächlich irreversible Folgen haben, bis hin zu einer Querschnittssymptomatik.
Ja, und Stichwort Demenz. Gehört zur differenzialdiagnostischen Aufarbeitung bei jedem Menschen, der eine Demenz, ich war eben Bruce Willis, bei dem, der hat jetzt vielleicht einen Phänotyp gehabt mit Aggressivität und Sprachstörung, da denkt man sich direkt an diese Form der Demenz, die er auch tatsächlich hatte, aber wenn jemand mit einfach unspezifischen kognitiven Störungen kommt, die zunehmend sind, ist der Vitamin B12-Mangel auch immer eine Differentialdiagnose, die man untersuchen muss, kann eben auch Läsionen, Flecken, Veränderungen im Hirn machen. Und deswegen meine Frage, hatte das dieser Patient auch oder war das bei ihm ausschließlich aufs Rückenmark bezogen?
Der war schon etwas auffällig im Kontakt, aber eine Demenz per se konnte bei ihm nicht diagnostiziert werden. Aber du hast recht, denn diese psychiatrischen Auffälligkeiten, Demenz, Verwirrtheitszustände bis hin zu einer Psychose, ja tatsächlich zu visuellen Verkennungen können beim Vitamin B12-Mangel auftreten. Und, was wir auch nicht vergessen dürfen, aus dem internistischen Bereich ja in Teilen, Blutbildveränderungen, diese perniziöse Anämie, die damit auch verbunden sein kann, was nicht zwingend sein muss. Also es können sowohl neurologisch, psychiatrische oder internistische Probleme singulär auftreten. Also Vitamin B12, ein substanzielles Vitamin, was wir für unseren Alltag brauchen und ansonsten eben zu entsprechenden Auffälligkeiten auf verschiedenen Fachgebieten führen kann.
Wir hatten das ja in unserer Sonderfolge, den Sinn oder Unsinn von Vitaminsubstitution. Ich hatte ja mich diesbezüglich geäußert, dass ich das ein oder andere auch mal substituiere. Das ist sicherlich streitbarer Inhalt, aber dass man die Vitamine braucht, wie auch immer man sie zu sich führt, ist da ein schönes Beispiel für. Es gab mir auch einen schönen Fortbildungsartikel, gerade heute ist mir jetzt aufgefallen, in die Neurologie und Psychiatrie zu Vitaminmangelzuständen mit CME-Fortbildungspunkten. Also wer das abonniert hat, dieses, ich glaube, als Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Neurologie bekommt man das auch, ne, oder? Ich weiß gar nicht, wie ich auf den Verteiler immer bin. Auf jeden Fall gibt es da einen sehr schönen Fortbildungsartikel zu Vitaminmangelzuständen. Auch nochmal diskutiert Vitamin D und auch C, dass es doch tatsächlich auch jetzt mehr einen neurologischen Fokus auch reicht. Aber das ist, sprengt jetzt ein bisschen den Namen. Kann ich nur Rahmen, kann ich als Leseempfehlung mit dazu geben. Ja, Martin.
Interessant. Jetzt kommt dein spannender Fall des Monats.
Ja, ich habe ja von meinen mannigfaltigen Erlebnissen gerade schon berichtet, deswegen will ich jetzt nicht noch möchte ich nicht noch einen eigenen Fall beisteuern. Ich möchte einen Fall aus der Literatur, also gleichzeitig auch mein Paper des Monats ist, darstellen. Habe ich tatsächlich gar nicht in der Fachliteraturrecherche mich nicht drüber gestolpert, sondern einer meiner Lieblingspodcasts, Apokalypse und Filterkaffee. Schöne Grüße von hier. Ich glaube nicht, dass wir gehört werden, aber kann ja trotzdem mal grüßen. Da wurde erzählt von der Fallbericht eines Foreign Accent Syndroms, das Fremdsprachenakzentsyndrom, was bei einem Menschen ausgelöst war, der einen Prostatakrebs hatte, Prostatakarzinom. Was ist das Foreign Accent Syndrom? Das kennt man schon seit 100 Jahren. Wenige Fälle beschrieben, dass einfach jemand plötzlich anfängt, wie mit einem Fremdsprachenakzent zu sprechen. Und was eigentlich das eher typische ist, dass es sich nur für den Hörer so anhört, als sei das ein Fremdsprachenakzent. Ja, also man weiß nicht viel über die Genese. Es gibt aber Studien, die ein bisschen geguckt haben, welche Stellen im Gehirn sind da betroffen. Das kann bei Schlaganfällen auftreten, auch berichtet worden bei Migräneanfällen. Und es gibt eine Übersichtsarbeit, die zeigt, welche Stellen im Hirn da betroffen sind, wo Schlaganfälle, welches Muster ist das dann. Und wahrscheinlich entsteht das durch nicht eine Stelle, aber besonders fokussiert ist wohl, wird diskutiert, die Oberfläche des Gehirns, wo der Motorkortex, wo die Zungenmotorik repräsentiert ist. Und dass, wenn da eine Störung auftritt, fängt man eben an, eigentlich eine Artikulation und eine Sprechapraxie zu entwickeln, die sich anhört, als sei das ein fremder Akzent. Das ist aber gar kein richtiger Akzent. Das ist eigentlich das Foreign Accent Syndrom. In diesem Fall war aber das Besondere, dass der Patient tatsächlich wohl für andere erkennbar einen irischen Akzent hat, obwohl er nie in Irland war. Ob das jetzt wirklich echt irisch war oder nur so eine irisch anmutende Artikulation, lasse ich mal dahingestellt. Logisch wäre eher Letzteres. Und was man bei dem eben nicht gefunden hatte, war irgendwelche Stellen im Gehirn, die beeinträchtigt waren, sondern man hat dann dieses Prostatakarzinom diagnostiziert und hat das deswegen als paraneoplastisches Phänomen gedeutet. Später hat der Patient allerdings dann doch Hirnmetastase entwickelt, ist leider auch daran verstorben, hat bis zu seinem Tod diesen Akzent behalten. Meine Vermutung wäre jetzt, vielleicht waren es doch kleine Metastasen, die in der Hirnregion, die für die Sprachrepräsentation oder die motorische Repräsentation der Mundmotorik zuständig waren. Man hat es vielleicht nicht gesehen, weil es noch sehr klein war. Oder es wäre tatsächlich der erste Fall mit einer paraneoplastischen Genese dieses Syndroms. Paraneoplastisch heißt, es gibt irgendwo im Körper einen Tumor und als Autoimmunüberreaktion reagiert das Nervensystem dann mit einer Erkrankung. Das kennen wir ja von Enzephalitiden, also Hirnentzündungen, Bewusstseins- oder Gedächtnisstörungen auftreten können, Verhaltensauffälligkeiten. Und dies wäre dann der erste Fall, dass dieses Syndrom dabei auftritt. Also ein bisschen unklar, warum das bei dem auftritt. Ich hätte meinen Zweifel, dass es wirklich paraneoplastisch ist, aber ich fand den Fall doch wirklich, wirklich sehr interessant. Auch wenn er tragisch geendet ist, kann man daraus doch einiges lernen, finde ich. Hast du schon mal ein Foreign Accent Syndrom in realita erlebt?
Nein, ich meine, manchmal, wenn ich mich mit dir unterhalte, habe ich das Gefühl, du sprichst einen Akzent, den ich nicht verstehe, aber das ist wahrscheinlich nicht das Symptom aber oder Syndrom,
was du schon lange im Rheinland gelebt
haben. Ich habe es einmal erlebt, damals war in Düsseldorf eine Patientin mit einer Herpes-Enzephalitis, die Fremdsprachenkorrespondentin war, aber die hat keinen Akzent entwickelt, sondern die hat ihre verschiedenen Sprachen verloren, im Sinne tatsächlich auch damals eine Aphasie, wo dann tatsächlich nach und nach die Sprachen wieder kamen und sie dann sozusagen immer mehr in die normale Wortflüssigkeit auch in ihren Fremdsprachen kam, aber die hat keinen Akzent im eigentlichen Sinne entwickelt.
Das gibt's auch tatsächlich, ne? Das habe ich auch mal gehabt. Ich glaube, das war jemand, das war ein Spanier, der Deutsch kannte, und irgendwann hatte der eine, so eine Form von Aphasie, also Sprachstörung, dass der nur noch eine Sprache verstehen und die andere nur noch sprechen konnte. Das gab's auch. Das kann mich daran erinnern. Im Studium habe ich so einen Patienten mal gesehen. Da gibt's die neuesten Sachen. Aber das Vor- und Exen-Syndrom eigentlich eine Fehlinterpretation oder eine Überinterpretation von, wenn man so will, jemand, der einfach anfängt zu nudeln, sage ich jetzt mal platt, da wird das als Akzent interpretiert. Aber hier wird's einfach wirklich behauptet, er hätte irisch gesprochen. Irischen Akzent. Naja.
Ist eine hilfreiche Alltagsdarstellung, die du uns jetzt gebracht hast, wenn jemand dich nicht mehr versteht, sagst du, ich habe einfach ein Foreign Accent Syndrom, oder? Man kann es nutzen, möglicherweise.
In einigen Regionen dieses schönen Landes, in dem wir leben, das ist eine treffende Ausrede. Aber da, wo du wohnst, spricht man ja fast Hochdeutsch, ne?
In Potsdam. Hier spricht man eher wenig, also der Brandenburger und der Berliner spricht ja nicht so viel.
Ja, das war im Grunde schon mein Fall des Monats und auch meine Publikation des Monats. Und jetzt kommt deine Publikation des Monats. Du bist auf Entdeckungsreise gegangen und ich möchte da etwas zu referieren.
Ich habe einen spannenden Artikel entdeckt zur Neuroanatomie, wo ich ja sicherlich hier völlig falsch aufgehangen bin. Ich hoffe, auch kein Neuroanatom hört uns zu. Aber wir beide wissen ja, dass wir... Sonst ist es von
rassistischen Beweggründen. Wenn ich das kurz sagen darf, Martin. Ja. Ich muss jetzt mal was Lobendes in unserer Beziehung untereinander sagen. Seitdem wir das mit dem Podcast machen, sprechen wir viel häufiger miteinander. Wir haben, weil wir gezwungen sind, auch einen festen Termin, wie das bei vielen Freundschaften und Bekanntschaften ist, ist ja so, man lässt manchmal was schleifen, und so haben wir wirklich mindestens einmal im Monat den Grund, uns vor dem Podcast zu verständigen, was zu recherchieren, was hast du rausgesucht, dann haben wir den Podcast. Aber ich finde, das ist auch wirklich eine bindende Aktion zwischen uns, das muss ich sagen. Und jetzt, um es jetzt nicht zu rum bromance-mäßig werden zu lassen, ist es doch auch so, dass man auch gezwungen ist, sich nochmal detaillierter fortzubilden, weil man einfach wirklich doch nochmal mit einem wacheren Auge alle Publikationen, die so sind, scannt und sich doch nochmal das eine oder andere mehr zu Gemüte führt, als ich es vorher gemacht habe. Das muss ich einfach zugeben.
Absolut, sehe ich genauso. Ersteres kann ich natürlich auch nur unterstreichen, und zweiteres sehe ich genauso. Man ist angehalten, sich tatsächlich immer mit aktueller Literatur zu beschäftigen, und du schickst mir auch immer unglaublich viel rüber, deswegen, also ich werde tatsächlich dauerhaft bombardiert mit neuen Informationen, und in dem Kontext habe ich tatsächlich eine neuroanatomische Studie kennengelernt, die nachgewiesen hat, dass es eine vierte Hirnhaut gibt. Wir haben ja klassischerweise gelernt, dass es drei Hirnhäute gibt, nämlich die Dura Mater, also die harte Hirnhaut, die direkt am Schädel aufliegt und letztendlich eine überwiegende Schutzfunktion hat, aber da sind auch ja so Abflusssysteme der Venen mit drin von der Sinus. Dann kommt darunter die Arachnoidea Mater, also eine spinngewebige Hirnhaut, die direkt anliegend ist. Und dann abgegrenzt davon noch die Pia Mater, die direkt im Gehirn aufliegt und zwischen dieser Spinngewebshaut und dieser zarten Hirnhaut auf dem Gehirn selber ist ja der Liquor, also die Hirnflüssigkeit, über die wir ja auch schon mehrfach gesprochen haben, und in diesem gesamten Kontinuum von Knochen umgeben, Hirnhäuten umgeben, schwimmt letztendlich das Gehirn und ja auch das Rückenmark geschützt und wird ernährt und Barrieren aufgebaut. Und wir kennen ja verschiedene Erkrankungen, wie beispielsweise Meningitiden, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, also Hirnhautentzündungen, verschiedene Tumoren wie Meningiome, die ausgehen von den Hirnhäuten. Also ein relevantes Thema für den Neurologen. Und nun hat man entdeckt, dass es noch eine vierte Hirnhaut gibt. Und die schwimmt zwischen dieser Spinngewebshaut und der zarten Hirnhaut. Und die ist nur ganz, ganz dünn, aus wenigen Zellen bestehend. Und das fand ich faszinierend. Weil, und ich komme ja gerne mit Medizingeschichte, ich habe mich im Vorfeld belesen, auch da, das ist eine Aussage ohne Gewähr, Herophilos von Chalkedon hat 300 vor Christus als damals Anatom, der tatsächlich auch an Leichenstudien durchgeführt hat, was dann ja lange Zeit anschließend wieder verpönt war, bis man dann wieder dazu zurückgegangen ist, tatsächlich nachgewiesen, dass es damals drei Hirnhäute gab, der sich viel auch mit Blutkreislauf beschäftigt, aber eben auch tatsächlich Kenntnisse zu Gehirnstrukturen gegeben. Und so viele Jahrhunderte sind wir davon ausgegangen, dass es drei Hirnhäute gibt und nun gibt es vier, nämlich die sogenannte SLYN, die subarachnoidale Lymphatic-like Membrane, die tatsächlich eine Schutzfunktion hat des Gehirns. Also man so sozusagen das Gehirnwasser in zwei Kammern unterteilt. Da ist die Idee, dass da altes und frisches Hirnwasser abgetrennt wird und zusätzlich tatsächlich auch noch Immunzellen besitzt, also auch tatsächlich Immunkompetenz besitzt, diese Hirnhaut, um tatsächlich Abwehrreaktionen möglicherweise auf bestimmte Defekte oder eindringende Erreger zu generieren. Und das fand ich spannend, dass man tatsächlich Jahrhunderte später noch im Rahmen von neuroanatomischen Studien, die man dann mit speziellen Fluoreszenzmarkern und dann sehr hochauflösenden Mikroskopen tatsächlich nachweisen konnte. Und das fand ich ein Phänomen, was ja schon spannend ist, dass man tatsächlich noch auch in der Anatomie so viele Neuerungen entdeckt.
Auf jeden Fall. Wir machen die Referenz von dem Originalpaper auch unten in die Shownotes rein. Ich finde es interessant, auch in dem Zusammenhang, weil man doch immer mehr jetzt auch darauf achtet, dass wirklich das, ich bin da jetzt kein wissenschaftlich versierter Mensch, aber dieses lymphartige System des Gehirns scheint ja doch damit auch im Zusammenhang zu stehen, was ja auch erst vor 10, 15 Jahren überhaupt erst beschrieben wurde, dass es das gibt für die Reinigung von Proteinen. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Hirnhaut auch eine wichtige Struktur ist im Zusammenhang mit Demenzen. Da haben wir wieder das Thema von eben, bei dem es ja dann zur Ablagerung, insbesondere bei Alzheimer-Demenzen, das ist ja bekannt, welche Ablagerungen das sind, aber auch bei Parkinson-Syndrom ist der Abtransport von schädlichen Proteinen ja wichtig. Und ich glaube auch bei manchen Therapieformen, die wir auch schon mal diskutiert haben, die im Moment noch umstritten sind, die wir ja anwenden, dass man mit Pulswellen ins Gehirn geht und wo auch diskutiert wird, dass das die möglicherweise auch den Abfluss von Proteinen mit beeinflussen kann. Man weiß das ja auch von Gamma-Stimulationen, der Elektrostimulation bei Alzheimer, dass das die Clearance, den Abtransport der Proteine befördert und das scheint irgendwie auch mit dem Abflusssystem zu interferieren, dass man gewisse wellenartigen Abtransport in lymphartigen Wegen beeinflusst. Und ich finde, das ist eine tolle anatomische Entdeckung, die da sehr gut reinpasst. Und ich glaube, da werden wir in Zukunft noch viel von hören. Und wir haben da noch viel nicht verstanden, wie das Gehirn eigentlich Abfall entsorgt, oder?
Erwähnen die Autoren auch, dass es das möglicherweise tatsächlich auch da einen Effekt haben kann. Das ist eine dänische Arbeitsgruppe gewesen, die das ja in Science gerade publiziert hat, aber du wirst es verlinken. Diskutieren die, dass das tatsächlich auch bei Schädigungen dieser neuen vierten Hirnhaut möglicherweise mit Krankheiten induzieren kann. Und unabhängig davon, ich meine, die Lehrbücher werden neu geschrieben werden müssen, was Hirnhäute anbelangt, oder?
Ja.
Ja.
Aber der Idealfall, ob noch Bücher geschrieben werden, viel, oder ob das war auch eine Diskussion übrigens beim Meeting von der ERN, wie bildet man zukünftige Neurologen aus? Und viele haben dort gesagt, ja, wir machen diese Online-Fortbildungsportale mit Lehrfilmen und die Studenten lesen heute gar keine, oder die jungen Leute lesen gar keine Lehrbücher mehr. Ich bin der Meinung, sowas macht immer noch Sinn. Aber,
ich hatte gerade einen Bewerber, Lars, wenn du das gerade ansprichst, einen griechischen Bewerber, der im Rahmen seiner Facharztvorbereitung beziehungsweise seiner Sprachanerkennung unseren Podcast gehört hat und mir das
erzählt hat. Er hat nur gesagt, damit er den Job kriegt, Martin.
Ja, wahrscheinlich. Aber er hat gesagt, das hätte ihm geholfen im Rahmen der Sprachvorbereitung. So, du wolltest noch was ankündigen zum Schluss.
Ja, genau, wir sind eigentlich durch mit unserem Programm. Ne? Ich hatte zwei Sachen übersprungen, das ist auch gut so. So passt das ganz gut in den Flow. Was wollte ich ankündigen? Ich wollte ankündigen, dass wir nochmal eine neue Podcast-Folge machen und die nächste wahrscheinlich wieder eine Extra-Folge sein wird mit einem Gast. Mehr wird noch nicht verraten, oder? Oder
willst du nee, noch nee, wir verraten den Gast noch genau, nicht, aber wir freuen uns auf ihn.
Wir freuen uns darauf, dass Sie uns abonnieren, dass Sie vielen Leuten von unserem Podcast erzählen. Wir stellen nur noch Bewerber ein, die unseren Podcast hören zur Facharztvorbereitung. Hier alles, was Sie prüfungsrelevant wissen müssen, um Neurologe zu werden, kommt in diesem Podcast vor, versprochen. Oder auf dem Fortbildungsportal der European Academy of Neurology. Schauen Sie da mal rein. Da gibt es auch einen Podcast. Der kommt einmal die Woche raus. Das ist allerdings alles auf Englisch, auch sehr empfehlenswert. Hier nochmal eine kleine Werbung, verlinke ich auch unten. Damit danke ich dir, Martin. Ich bin schon traurig, dass es jetzt schon wieder zu Ende ist. Aber wir haben eine Punktlandung mit 30 Minuten.
Ja, und wir werden es bald wiederholen.
In diesem Sinne sagen wir, wie sagst du immer so schön, adieu.
Adieu. Bis bald.
Bis bald.